Penta-Radio. Heute modellieren wir euer Hirn mit Gedanken, Ideen und Geschichten um freie Software. Also, schieb den Lautstärkeregler hoch und hört zu. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Penta-Radio hier auf Koller-Radio aus der Dresdner Neustadt. Wir haben heute das Thema gewählt, freie Software. Dazu kommen wir dann später. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen. die viel dazu erzählen können. Wir uns freuen, uns mit ihnen zu unterhalten und fangen aber wie jedes Mal mit so einem News-Rückblick an vom letzten Monat. Ja, ist dann irgendwas passiert? Na, vielleicht machen wir erstmal, was passieren wird. Freitag diese Woche gibt es einen Themenabend. Endlich
Genau.
mal wieder
Zu Be Ja, sprich ruhig.
über Silk. Silk ist ja dieser sowas ähnliches wie IRC oder IRC, nur mit Verschlüsselung drin und Authentifizierung. Und einer, der sich auch schon mal dran versucht hat, so einen Silk-Server und Silk-Client selbst zu schreiben, der leider abgebrochen hat.
Ja, aber er will das Ganze noch mal machen. Von vorn. Hat aber gerade keine Zeit dafür. Das
Genau.
heißt dann nicht mehr Gabeldina, sondern Crabbedonk.
Oh, was für ein schöner Name. Ja, der jedenfalls wird uns einen Abend dazu unterhalten. Diese Woche am Freitag in der Berufsakademie. Das ist also da hinten am Jägerpark, am Waldschlößchen. Um 19 Uhr geht das Ganze los. Denke ich mal, oder?
Ja, und zwar 19 Uhr genau.
Um 19 Uhr. Ja, die
Dann
nächsten.
gibt es demnächst noch den Linux-Infotag. Da könnt ihr vielleicht was drüber erzählen, kurz.
Ja, am 3. November wird es den Linux-Infotag geben. Diesmal in der Fakultät Informatik, das neue Gebäude der Fakultät.
Das ist auf der Nödnitzer Straße, ja.
Auf der Nödnitzer Straße 46. Das wird dann auch entsprechend ausgeschildert sein. Und dort kann man einfach hinkommen, wenn man Lust hat. Am Samstag um 10 Uhr geht das dort los. Man sollte sich aber, wenn man an den Workshops teilnehmen möchte, schon vorher anmelden. Dazu geht man am besten auf die Webseite, auch wenn man sich über die Vorträge und die Projekt- und Demostände informieren möchte, unter
Kostet das
www.linuxinfotag.de.
was? Die Workshops?
Nein, es kostet nichts.
Super. Ja gut, und weiterhin gibt es noch am 6. November bundesweite dezentrale Kundgebung. Nämlich ist das der Tag, an dem nochmal über die Vorratsdatenspeicherung entschieden werden soll. Und da sind auch alle mündigen Bürger dazu aufgerufen, sich doch bitte an Rathäusern und Landtagen zu versammeln und dagegen zu protestieren.
Trifft dezentral auch auf Dresden zu.
Ja klar, wir haben ja auch einen Landtag und ein Rathaus.
Und das startet wo und wann?
Zwischen 17 und 19 Uhr. Na, ich denke mal am Landtag.
Okay.
Da gucken wir dann nochmal nach. Also ich glaube, ich hatte irgendwo schon mal was gelesen. Also es gibt eine zentrale
Ja,
Seite.
das mit dem Landtag war jetzt nur geraten von mir.
Sagen wir da nochmal, ob wir da jetzt was finden im Netz dazu. Wir hatten ja beim letzten Mal einen Bericht über die Kundgebung in Berlin und diesmal ist eben das auf deutschlandweit dezentral ausgeweitet und für alle Leute, die da irgendwie doch Bedenken haben, dass diese Umkehr der
Des Telekommunikationsgeheimnisses.
nicht so eine super Sache ist, sind natürlich aufgerufen, mal ihre Meinung öffentlich kundzutun. Naja, die nächste Sache ist dann ja schon bald der Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr. Also für die Leute, die sich irgendwas anderes vornehmen wollen, dumme Idee. Das coolste Event eigentlich so mit dem Jahr, obwohl es dieses Jahr ein Camp gab, kann man sich nur streiten, was da schöner wird. Der Call for Paper ist ja dort irgendwie ein bisschen nach hinten rausgeschoben worden, aber ist jetzt vorbei, oder?
Ja, der ist jetzt vorbei. Also, wenn jemand wirklich noch was ganz Tolles hat, dann kann er es bestimmt noch einreichen. Die halten sich da, glaube ich, immer was offen.
Ja. Ja, das Pentabuff hat ja auch fast gehalten die ganze Zeit.
Das ist das Eventplanungssystem.
Für viele große Events. Ja, von dem Dresdner Haupt entwickelt. Naja,
Auch freie
und
Software.
genau. Leider ist der Entwickler nicht hier. Eine Veranstaltung, die noch nicht mit Pentabuff geplant wird, ist dann der CLT, das sind die Chemnitzer Linux-Tage. Die haben aber jetzt auch ihren Call for Paper rausgebracht. Den wird es also, ist noch eine Weile hin, Anfang März dann im nächsten Jahr in Chemnitz wieder geben. Ja, wir machen mal noch eine kurze Telefonrunde und dann würde ich sagen, machen wir wieder ein bisschen Musik. Beim iPhone habe ich ja echt unterm Tisch gelegen. Da war die Schlagzeile, iPhone macht unfruchtbar.
Ja, wegen der Chemikalien. Da gab es aber noch was anderes, dass irgendwelche, wie heißen die jetzt, Power Mac? Heißen die so?
Ja, die stinken irgendwie, ne?
Genau.
Ja, das sind irgendwelche Sachen. Also beim iPhone ist es wohl so, dass es da irgendwie so ein Headset gibt oder sowas, was man da dranstecken kann. Und dort ist das Kabel mit irgendwelchen Chemikalien voll, die wohl unfruchtbar machen. Naja, soll jetzt auch irgendwie in Deutschland gelauncht werden, das Ding, glaube ich, Anfang November oder so. Ein anderer Großer plant ja auch irgendwie ein Telefon, Google. Liest man immer so, weiß man nicht genau, was das Ganze wird. Irgendwie basteln die schon seit ein paar Jahren an einem Betriebssystem.
Soll wohl nur Software werden, ja. Also habe ich öfters
Es
gelesen.
wird vielleicht nur
Stimmt, das habe ich
Software.
auch gelesen.
Soll wohl auf Linux basieren. Ja, na mal gucken. Wenn es da irgendwie so einen Adblocker dann gibt, kann man es vielleicht auch verwenden. Eine andere, ja, Telefonschmiede müssten zu hoch, aber Cotopia, die ja von den Lips für KDE bekannt sind, die haben ja so ein Greenphone gemacht. Da haben sie jetzt das letzte verkauft und gesagt, oh, gut, dann machen wir da nicht weiter. Empfehlen OpenMoCo, also zumindest das FIC-Telefon, und haben ihre Entwicklungsumgebung auf das FIC-Telefon portiert und wollen da irgendwie weitermachen.
Ist da irgendwas geplant, wenn dieses FIC-Telefon, wenn dieses FIC-Telefon erhältlich sein soll in Deutschland oder so?
Na, geplant ist ja immer viel. Irgendwie hat es jetzt doch wieder ein bisschen hinten rausgeschoben. Also meine Riesenhoffnung ist, dass es auf dem Kongress das Telefon gibt. Ohne Versandkosten. Mal gucken.
Also richtig ein Telefonstand oder vom Kongress, wo man sich sein neues Handy haben
Nein, das
kann,
kannst du
oder?
dann übers Internet bestellen, so zu dem Zeitpunkt. Also ich habe auch was von 25. Dezember oder sowas gelesen.
Na, ich war zu so einem Workshop gewesen auf dem Camp mit LaForge und er meinte, ja, sie wollen versuchen, das Ding auf dem Kongress anzubieten. Ich meine, es gibt ja auch Sticker
Ja, aber
und Pullover.
ursprünglich haben sie ja Oktober oder sowas gesagt.
Richtig. Schade, aber irgendwie haben die ja da Probleme da unten. Kann man in LaForges Blog gut nachlesen, womit sich so Leute, die es echt drauf haben, dann beschäftigen, irgendwelche Rechner ranzukarren und so und mit irgendwelchen Firmenpolicies klarzukommen. Naja, gut. Wir machen erst mal ein bisschen Musik und sind dann gleich wieder da.
not future. The future.
Willkommen zurück zu Penta Radio. Wir sind noch bei News. Wir wollen ja heute auch mal ein bisschen zügiger durchkriegen. Wie gesagt, weil wir ein schönes Thema haben, uns extra Leute eingeladen haben. Eine Sache, die hier aber unbedingt erwähnt werden muss, ist, es gab eine Anhörung zum Bundestrojaner beim Bundesverfassungsgericht. Und den wir da mal ein bisschen hervorheben wollen, ist der Dresdner Informatikprofessor Andreas Fitzmann. Und der, finde ich, hat einen ziemlich guten Punkt dort vorgebracht, wo ja selbst Kritiker von diesem Bundestrojaner jetzt nicht immer so drüber nachdenken. Das ist ja in unserer heute technisierten Welt eigentlich wirklich der Einstieg in einen Bereich, der ziemlich viel mit Intimsphäre zu tun hat. Also wenn man bedenkt, dass man solchen Gerätschaften, Rechnern oder irgendwelchen kleinen Taschendingern, wir hatten vorhin die ganzen Telefone, immer mehr seines privaten Lebens anvertraut. Also gibt es klar ein Adressbuch, dann gibt es da drin einen Terminkalender und dann speichert man da seine ganzen Notizen ab.
Private Wikis.
Private Wikis. Bilder, irgendwelche Audiodateien, Filmchen. Und der Bundestrojaner ist halt genau der Einstiegspunkt in diesem Bereich des intimen Lebens. Und schon deswegen muss man eigentlich wirklich mal genau drüber nachdenken, was da unter dem Mäntelchen der Terrorismusbekämpfung hier durchgebracht werden soll. Ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, fand ich ja in unserem Silk-Channel, der jetzt übrigens auch offen ist, hatte irgendwer so einen Link gepostet, auf so eine ZDF-Sendung war das, glaube ich. Das war nicht mehr Code-Quartett, sondern philosophisches Quartett. Und da hatten sie den Superphilosophen Chili eingeladen. Das war von der Seite her war es echt amüsant, weil die Leute, die dort moderiert hatten, das waren also wahrscheinlich wirklich Philosophen. Und die haben mit dem Chili so super aneinander vorbeigeredet. Interessant war aber, dass der Chili also wirklich nicht ganz begriffen hat, wo die Kritikpunkte sind. Und leider war es eben in dieser Fernsehsendung dort auch wieder so, dass sie ihm Leute gegenübergesetzt haben, die naja, die Sachen nicht richtig so auf den Punkt gebracht haben, zumindest nicht so populistisch wie der Chili. Was ich auch lustig fand hier bei der ganzen Sache so nebenbei, Chili haben wir nur zu verdanken, dass wir FID-Chips in unserem Reisepass haben. Es ist wohl so in Deutschland, dass die ganzen Diplomaten sowas nicht haben, aus irgendeinem komischen Grund.
Ah ja, und da habe ich heute auch gelesen, die Regierungsmitglieder von Großbritannien sind da auch völlig dagegen, ihren per Fingerabdruck ins Parlament gelassen zu werden, weil sie ja Angst haben, dass man ihnen dann den Finger abschneiden könnte.
Genau. Ja, wir haben ja bald den Fingerabdruck in jedem Personalausweis drin.
Genau. Ja, mal sehen, wie viele Finger wir da verlieren werden.
Ja. Gerade nochmal schön so zum Thema RFID hatte ich heute was Hübsches gelesen. Und zwar hat jetzt eine Schule in Großbritannien angefangen, RFID-Chips in die Kleidung ihrer Schüler halt einzunähen. Also das ist gerade so ein Pilotprojekt, irgendwie, wo 10 Schüler mitmachen und wie die Eltern sind voll einverstanden.
Ja, und das hat gar nichts mit Privatsphäre zu tun, weil damit wird ja nur aufgenommen, wer wann in das Klassenzimmer gegangen ist.
Aber wir können halt auch, wie man ja eben von einem Sputnik-Projekt hier, was man eben könnte, von der Datenspuren ein Bewegungsprofil halt auf dem Schulgelände und drumherum halt doch schon erstellt werden, bin ich der Meinung.
Ja. Und dient das bloß der Kontrolle, dass die Schüler auch wirklich brav in die Schule gehen, oder was soll da eigentlich bezweckt werden damit?
Also ich glaube, das ist faschistische Überwachung.
Ja, das geht damit los, dass geguckt werden, wann sind die Schüler da, dann ist geguckt wird, welcher Schüler ist in welchem Klassenzimmer.
Wer geht wann auf Toilette? Oh.
Das lässt sich dann sicherlich auch rausfinden, vor allen Dingen, wer sitzt wie lange. Und der Direktor von der Schule, das fand ich eben auch ein bisschen krass in der Geschichte, der findet es nicht komisch. Also der findet auch nicht, dass es irgendwie ein Eingriff in die Privatsphäre ist.
Vielleicht dürfen die Lehrer dann auch öfter ihre Aufsichtspflicht verletzen.
Man weiß es nicht, weil sie können ja eigentlich mit dem Laptop dann immer gucken, wo ihre Schäfchen sind.
Und wehe, einer hat seine Jacke im Klassenzimmer vergessen.
Ja. Anders noch zu unseren britischen Inselbewohnern. Die haben ja jetzt so ein super Gesetz endlich durchgesetzt, dass die Regierung fordern kann, dass man Crypto-Keys offenlegen muss. Das heißt, wenn man irgendwo jetzt eine verschlüsselte E-Mail verschickt hat oder Dateien verschlüsselt auf seinem Rechner liegen hat, dann können die ankommen und es geht, glaube ich, bis Beugehaft. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, aber man kann in Beugehaft gesteckt werden, wenn man das Passwort nicht mehr weiß. Also im Grunde. Finde ich auch nicht schlecht, weil wenn unseren Politikern sowas hier passiert, dass sie vergessen haben, wer ihnen irgendwelche Spendengelder gegeben hat oder sonst was. ja, vielleicht sollte man da mal ein ähnliches Gesetz machen.
Und noch was aus Großbritannien, da hat man jetzt fest, also die Briten sind ja sowieso viel mit Kameras bestückt und da hat man jetzt festgestellt, dass 80% der Kameras gar keine klaren Bilder bringen, die irgendwas bringen, sondern es ist halt nur faschistische Überwachung.
Genau, hatten wir ja schon beim letzten Mal, wie super das funktioniert in London mit den ganzen Kameras. Eine andere Sache zum Thema Fingerabdruck. Jetzt gerade. Ach, in Passau war das. Da sind ein paar Leute dagegen vorgegangen, dass es demnächst so sein soll, dass dort im dortigen Hallenbad man sich auch mit seinem Fingerabdruck authentifizieren soll. Und haben hinterher eine Klage wegen Hausfriedensbruch an die Backe gekriegt. Also das ist auch irgendwie eine gute Reaktion. Interessant bei diesen ganzen Fingerabdrucksachen ist, dass ja dort auch so eine komische Technikgläubigkeit vorherrscht. Den Leuten, denen das super gefällt, denen sei mal gesagt, es funktioniert nicht immer. Gerade bei älteren Leuten geht es nicht. Bei Leuten, die jetzt mit ihren Händen viel körperlich arbeiten, wo also die Fingerkuppen ein bisschen abgeschliffen sind, funktioniert es nicht. Naja, und dann hängt es eben...
Hautkrankheiten,
dann hängt es aber auch bei ganz normalen Leuten oft ein bisschen davon ab, wie gerade so der Hautwiderstand ist. Also wie gesagt, Fingerabdrucksleser, die funktionieren oft, aber nicht immer. Und es gibt Leute, die dort einfach dann ein bisschen ausgeschlossen werden.
Ich finde es ja auch erschreckend, dass man das oft schon in Videotheken hat.
Oh, da habe ich es noch nie gesehen.
Ja, ich habe auch nur davon gehört, aber die Leute nehmen das an.
Ja, ich habe es mal gesehen, aber mir ist der Sekundenkleber über den Sensor gelaufen. Das war ein bisschen doof.
Ja, das ist echt blöd, sowas. ja, ein anderer, der ganz anders Probleme bekommen hat, passt jetzt nicht richtig im Faden. Bill Gates, der wollte irgendwie in Nigeria einreisen und da ist ihm das Visa verweigert worden mit der Begründung, dass er doch dort den Sozialkassen zur Last fallen könnte. Das ist lustig. Naja, vielleicht hat es was damit zu tun, dass er jetzt in Europa doch verknackt wurde mit seiner Firma. Also Microsoft, um genau zu sein. Wobei das Urteil, kann man mal ganz kurz zusammenfassen, also es gab hier so ein Antitrust-Ding, wo gesagt wurde, dass Microsoft ihre Monopolstellung missbrauchen, um andere Firmen hier aus dem Markt zu drängen. Was für eine Überraschung. Und da ging es ja, glaube ich, um die 10 Jahre lang hin und her, was denn nun passieren soll. Da gab es Auflagen, da gab es dieses Rekordbußgeld von 500 Millionen, die Microsoft bezahlen sollte. Und da haben sie dann dagegen geklagt und hin und her. Und da ist jetzt durchgekommen, dass sie das Rekordbußgeld bezahlen müssen. Und was ihnen ja viel, viel mehr wehgetan hat, dass sie Schnittstellen veröffentlichen müssen. Und zwar so, dass man auch wirklich diese Specs benutzen kann, um da was dran zu programmieren. Allerdings ist es wohl irgendwie so, dass man nicht ohne Geld daran kommt.
Ja, es gibt zwei von diesen Lizenzen. Die eine kostet 10.000 Euro. Das ist also für einen freien Softwareentwickler das Geld, was man ohnehin jeden Tag irgendwo ausgeben würde. Diese Lizenz schließt allerdings noch nicht ein, dass man vor Patentklagen geschützt wird. Dafür muss man eine zweite Lizenz kaufen. Die ist dann vom Geld her ein bisschen über diesem Wert angesiedelt. Genaue Aussagen gibt es dazu noch nicht. Für Firmen ist es so, dass wohl 4, irgendwas Prozent des Umsatzes dann davon abgedeckt werden müssen.
Ja, da kann man nur sagen, vielen Dank, liebe EU. Ihr wart echt auf einem guten Weg. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz das, was sich der Verbraucher wünscht. Was ich aber auch noch gehört hatte, das ist aber schon ein bisschen her, auch irgendwie so ein Wettbewerbskommissar will wohl durchsetzen, dass in Europa Rechner prinzipiell ohne Betriebssystem verkauft werden müssen. Und wenn man dann ein Betriebssystem, und sei es Windows, dazu haben will, ist es halt einfach eine extra Position. Und ich denke, das ist wirklich der einzige Weg, wie man wie man einfach davon loskommt, dass man so ein Windows immer mit aufs Auge gedrückt bekommt. Also ich zum Beispiel habe mir vor kurzem einen Laptop gekauft und habe zu der Firma gesagt, ich möchte aber das Windows nicht dazu. Ich habe zwei Antworten bekommen. Die erste war, das geht aber nicht anders, die kriegen wir schon so geliefert. Und das zweite war, da müssen wir jetzt jemanden ransetzen, das kostet dich 40 Euro, weil da musst du eine Stunde lang das Windows runterputzen. Ja, so hatte ich es mir nicht vorgestellt. Ich habe dann unten den Aufkleber abgemacht und an Microsoft zurückgeschickt und gesagt, ich möchte es bitte nicht. Naja, gut, aber...
Ist das auf Erfolg?
Nee, das wird natürlich keinen Erfolg haben, aber vielleicht machen sie dann einen Strich weg von ihren Verkaufszahlen.
Nee, es gab da ein schönes Gerichtsurteil zu dem Thema und da hat jemand dann die Retailpreise von Windows zurückbekommen, also für seinen Laptop. Dann noch ohne Windows, dann nochmal 300 Euro von Levono, glaube ich.
Oh, das wäre die richtige Firma.
Und wenn man das halt dann noch mit den ganzen anderen Sachen koppelt, die da drauf sind, also Nero, dann kriegt man den Laptop so und Geld oben drauf.
Genau, also wenn ihr einen neuen Laptop haben wollt, super Idee der Refinanzierung. Ja, prima, da muss ich nochmal googeln und das nochmal angucken. Ja, eine andere Sache vielleicht so als Hinweis. Dieser Wissenschaftler, der hier mal vom BKA so ein bisschen zum Schluss dann festgenommen wurde, der hier irgendwelche, ich glaube, der hatte irgendwelche Terroristen-Bekennerschreiben oder so angeblich geschrieben.
Nee, er hat 9 Wörter verwendet, die auch in den Bekennerschreiben auftraten, in einer 10 Jahre alten Dissertation.
Genau.
Und er war gemeldet.
Ja. Sehr verdächtig. Genau, das war alles so super verdächtig und da gibt es einen Mitschnitt von seiner Anwältin, die da so ein bisschen vom Leder reißt. Da gibt es irgendwie so eine freie Radio-Portalseite, wo halt so Beiträge von freien Radios da sind, ist mit dabei. Das ist wirklich, das sollte man sich wirklich anhören.
Und außerdem hat seine Frau auch einen Weblog, in dem sie darüber berichtet, wie sich die staatliche Überwachung auswirkt, nämlich mit seltsamen, unterbrochenen Telefonanrufen und Anrufe, die bei bestehenden Gesprächen zuhören können.
Genau, meine Lieblingsstelle war irgendwie mit diesem schwarzen Beutel. Also es war wohl so, dass er dann weggesperrt wurde und dann kam er wieder frei. Ich war auf Kaution, ist aber auch egal. Und seine Mutter hatte ihm irgendwelche Akten in einen schwarzen Stoffbeutel getan. Und dann haben sie miteinander telefoniert und da fragte dann die Mutter, was ist denn jetzt mit dem schwarzen Beutel? Weil sie sich irgendwie darüber unterhalten wollten. Bums, hat er schon wieder Besuch gehabt vom BKA mit einer Hausdurchsuchung, weil die jetzt auch wissen wollten, was ein schwarzer Beutel ist. Das ist, naja, so ist es aber.
Aber sie haben nur 3/4 Stunde gebraucht, um rauszukriegen, dass das legale Akten waren.
Ja, das waren ja eben genau seine Akten, die seine Anwältin ihm da irgendwie zur Verfügung gegeben hat. Ja, zu Patenten gibt es auch wieder viele lustige Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir letztes Mal schon das mit der Checkbox hatten von IBM.
Nein.
IBM hat ein Patent darauf, dass man eine Checkbox klicken kann. Also so ein Feld, wo man draufklickt und dann...
Das ist ja wie der Fortschrittsbalken.
Ist da irgendwie ein Kreuz. Ja, genau, sowas. Das ist wirklich patentwürdig.
Und Microsoft hat jetzt patentiert, wie man Mobiltelefone, intelligente Mobiltelefone bedient. Und das sieht dem iPhone sehr ähnlich, dieser Patententwurf.
Oh, da bin ich mal gespannt. Ich habe auch gelesen, dass sie irgendwie patentiert haben, was kann ich jetzt genau zusammenkriegen, dass man mit einem EEG irgendwie den User oder die Gedanken des Users irgendwie auslesen kann?
Nee, vorerst nur Cursorbewegungen.
Ja, na, das ist ja auch eine schöne Sache für die ganzen Mausfupser.
Ja, da wir das Thema Microsoft schon vorhin hatten, war mir vorhin schon eingefallen, zum Glück haben wir im Internet die freien Standards, eben die Request for Commons, und die dürfen nicht patentbelastete Technologien einsetzen. Und da gab es jetzt zum Beispiel diese eine SSL-Erweiterung auf diesem Patent gibt, und die GNU-TLS-Leute haben gesagt, wir kicken die Funktion wieder und hoffentlich fließt es auch nicht in den Standard ein.
Ja.
RFC 2616, glaube ich, das beschreibt das HTTP-Protokoll und dieses erlaubt unter anderem an Webseiten oder Webapplikationen Parameter anzuhängen und auch das ist jetzt erneut patentiert worden, da ist jemand auf die Idee gekommen, dass das ja eine ganz nette Sache ist und dass es vielleicht selbst erfunden hat und auch da ist jetzt ein Patent nicht nur beantragt worden, sondern auch tatsächlich erteilt worden vom USPTO.
Ein anderes super Patent ist von der Firma Xerox 87, glaube ich, eingereicht worden. Und zwar, dass man virtuelle Desktops haben kann. Also jeder Unix-Benutzer, der irgendwie dort grafisch schon mal das Ding benutzt hat, der wird wissen, was es ist. Bei Windows ist die Innovation noch nicht so weit vorangekommen, dass es da auch fest mit drin ist. Es
bringen wohl einige Treiber mit. Aber was hat es mit dem Treiber zu suchen?
Ja, genau genommen gar nichts. Es gibt aber so Shareware und so, was es dann ja immer gibt für Windows. Also es ist, ne, dass man jetzt nicht nur einen Desktop hat, sondern dass man da umschalten kann und hat halt noch einen zweiten und einen dritten und bis zum 23. Ja, und darauf gibt es halt ein Patent. Und da kann man wieder super sehen, wofür solche Patente da sind und missbraucht werden. Es ist nicht, um irgendwelche Erfinder zu schützen, sondern das Extrem ist, dass sich da irgendwelche Patentrolle bilden, also Firmen, die nichts weiter machen für ihren Lebensunterhalt, als irgendwelche Patente durchzusetzen. Und die versuchen das eben jetzt genau mit der Sache gegen Novell und Red Hat und waren wohl vorher schon erfolgreich bei Apple. Den haben sie wohl irgendwie schon 20 Mios dort abgepresst für den Schwachsinn. Nochmal interessant, wie das ausgeht. So, vielleicht erstmal wieder ein bisschen Musik. Jetzt hier wieder festquatschen, hören wir auf mit den News. Kommt zum Thema. Eine Sache wollte ich aber noch ganz schnell sagen. klar, die Camp-Videos sind draußen und unter anderem auch auf ftpc3d2.de mit HTTP, FTP, also
iPod-fähig.
iPod-fähig, genau. Leider, glaube ich, nur iPod-fähig, oder?
Ja, ihr hört Penta Radio, die Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Unser Thema ist heute freie Software und ihr könnt natürlich gerne mit uns chatten. Wenn ihr unter www.c3d2.de auf Silk klickt, dann findet ihr eine Anleitung, wie ihr in unseren verschlüsselten Chat kommt. Aber keine Sorge, der ist offen, nur verschlüsselt. Und ihr könnt auch anrufen, wenn ihr ganz interessante Geschichten zu freier Software zu erzählen habt. Das ist die 0351 für Dresden und dann 317-9227.
317-9227. Kann sein, wir haben heute noch einen Telefonjoker hier. Der hatte sich angeboten. Preis für den ersten Anruf ist eine freie Eintrittskarte für den Linux-Infotag am 3. November. Am 3. Ja, am 3. Okay, aber heute unser Thema freie Software. Wir hatten ja schon oft das Thema, wo irgendwas mit frei drin war, also freies Wissen mit der Wikipedia. Wir sind hier beim freien Radio und es ist ein bisschen viel frei. Vielleicht sollten wir das ein bisschen abgrenzen und erstmal grob erklären, worum es bei freier Software geht.
Also frei impliziert nicht kostenlos.
Frei impliziert nicht kostenlos. Dann gibt es immer den lustigen Spruch, free as in speech und free as in beer.
Ja, ihr frei wie freie Rede und nicht wie Freibier.
Genau. Ja. Ja. Oder um es anders aufzuziehen, früher zu den guten alten Zeiten, da haben Leute in ihren Rechnerlaboren gesessen, vor Rechnern, die ein bisschen größer und klobiger waren als das, was wir heute kennen. Und wenn ihnen dort irgendwie eine Funktion gefehlt hat, dann haben wir das einfach dazu programmiert.
Und das war ihre Freiheit.
Und das war ihre Freiheit. Und rausgekommen ist dabei zumindest das, was die Wurzeln von dem ist, was wir heute noch so unter Unix-artigen Betriebssystemen kennen.
Ja, aber dann kam Bill Gates.
Genau, und er hatte eine andere Idee. Der hat einfach für Software Geld verlangt. Und das, was ihn halt so unglaublich reich gemacht hat, ist, dass er das einfach kopiert, dort im Prinzip null Kosten hat und jedes Mal wieder Geld verlangt.
Und dadurch ist er reichster Mensch der Welt geworden.
Weiß gar nicht, jetzt bei dem Dollarkurs, ob es da noch ist. Der hatte sich doch immer mit dem IKEA-Typen da gebalgt, oder? Wer da mehr hat. Aber ist, glaube ich, auch egal. Er ist auf jeden Fall ziemlich reich. Viel reicher, als dass er das irgendwann nochmal ausgeben kann, was er da zusammengeschart hat. Wir hatten ja vorhin schon in den News, dass es nicht immer rechtens ist, was er da macht mit seiner Firma. Ist ja schon mehrfach verurteilt worden, auch in den USA. Darum soll es aber nicht gehen. Und die ganzen Nachteile, die man sich halt mit solchen proprietären Closed Source...
Ja, aber das passt ja schon so ein bisschen, dass mit dem Aufkommen der kommerziellen Software überhaupt die freie Softwarebewegung ins Leben gerufen wurde. Nämlich von Richard M. Stallman. Der da ein Manifest geschrieben hat und um 1984 das GNU-Projekt gegründet hat.
Ja, man muss auch fairerweise sagen, dass Bill Gates jetzt nicht alleine der Begründer der kommerziellen Software.
Ja, natürlich, aber er ist am bekanntesten.
Er ist halt die Galionsfigur, so wie wahrscheinlich Richard Stallman die Galionsfigur für freie Software ist, ist halt Bill Gates für die proprietäre Software. Und erst war halt wirklich in den 80er Jahren, dass sich da eine komplette Industrie entwickelt hat um Software. Vorher war Software halt eine Freigabe zu den Rechnern, zu der Hardware. Und in den 80ern wurde es dann halt ein eigenständiges Produkt mit den eigenen Regeln, die halt auf dem Markt vorherrschen. Und da natürlich hat das Wettbewerb in den Markt gebracht. Man hat versucht, bessere, leistungsfähigere Sachen zu entwickeln, die dann auch für den Kunden zugeschnitten waren. Früher haben mehr die Hacker für sich selbst entwickelt. Aber es hat natürlich auch Nachteile, weil sobald Geld ins Spiel kommt, herrschen ganz andere Strategien und Ideale.
Das ist aber gleich ein gutes Thema, denn das will ich mal kurz einwerfen. Ich finde Ubuntu, Linux und GNOME mittlerweile viel, viel leichter bedienbar als das neue Windows Vista.
Ja, das mag sein, aber es gibt sicher auch viele andere Leute, die dann sagen, oh, Windows Vista ist schöner als GNOME und Ubuntu.
Das ist so kompliziert.
Ja.
Also ich kann dazu nur sagen, eine Bekannte von mir, ihres Zeichen 17 Jahre alt, hat nach einer halben Stunde an Vista einfach nur geweint und war komplett fertig mit Nerven, weil sie damit nicht klargekommen ist. Und seitdem ist sie froh, wenn sie nur eine kleine Konsole oder sonst irgendwas vor sich hat, was einfach aufgeräumt ist.
Ja, das ist dann sicher ein weiteres Thema für ein Usability-Expertenteam. Da gibt es ja immer genug Streit im Internet darüber, welche Bedienoberfläche nun die komfortabelste und am einfachsten bedienste ist.
Ja, bevor es diese ganzen Oberflächen gab, ist ja auch ein bisschen Code geschrieben worden, sozusagen. Machen wir vielleicht mal weiter beim GNU-Projekt. Das GNU-Projekt hatte sich ja zum Ziel gesetzt, ein freies Unix zu schaffen. Die sind damit eigentlich auch ziemlich weit gekommen. Was ihnen gefehlt hatte, war der Betriebssystemkern, der Kernel. Und da hatte sich ja da so ein anderer da in Finnland an dunklen Nächten dran versucht.
Seines Zeichens Linus Torvalds.
Genau. Naja, und offensichtlich hat er mit dem, was er damals da programmiert hatte, eine ganze Menge Leute angezogen, die dann mitgeholfen haben.
Und dann dauert es auch nicht lange, bis sich da erste Firmen fanden, die das gut verpackt haben und für den Endanwender nutzbar auch zu legen. Oder? Wann gab es die ersten Linux-Distributionen?
Ich glaube, die gab es noch auf Disketten, oder?
Ja, stimmt, ja.
Damals.
Was waren das so für Firmen?
Ja, was waren die ersten? Also es gab die deutsche Linux-Distribution,
die später in Rotkäppchen aufgegangen ist. Weiß gar nicht, seit wann es SUSE gab.
Also ich glaube, eine der letzten noch von damals vorhandenen Distributionen ist Slackware, die auch schon sehr alt sind.
Aber die ist nicht wirklich kommerziell, oder?
Ne, es gibt sozusagen die zwei Bereiche Community-Distribution, würde man heute sagen, und kommerzielle Distribution. Damals war das noch nicht so getrennt. Also wenn man sich die ersten kommerziellen Distributionen anschaut, die würden heute wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel Umsatz machen, wenn sie so arbeiten würden, wie sie damals gearbeitet haben. Das hat sich schon mächtig geändert, das Geschäftsmodell.
Ja, vor allem das Internet, das jeder Breitband
hat. Ja, also damals war das Hauptverkaufsargument wirklich, dass man es gebündelt hat auf ein Trägermedium. Und durch das Internet ist das weggefallen. Heutzutage verdienen diese Distributionen hauptsächlich dadurch, dass sie halt mit den Kunden, die das einsetzen, hauptsächlich Geschäftskunden, Unterstützungsverträge abschließen.
Ja, mach mal eine Frage. Was waren das so für Funk? Die erste Zeit gewesen, und ich hab bis jetzt den Wetter von Mobbing. Wo kam die Slackware-Richtung her?
Das Slackware war eben wirklich mehr so eine Ansammlung von Quellcode, zusammengepackt, kompiliert und das dann auf Disketten vertrieben. Also so mit Installer, wie man es heute kennt, wo man einfach nur dreimal klickt und vier Angaben macht und dann ist ein Linux-System installiert. So war das damals noch nicht. Ja, aber es haben sich dann eben schnell, ja, früher waren es wirklich so kleinere Firmen, wie man es kennt, so Startups, die in der Garage hantiert haben oder meist dann im universitären Umfeld, wo sie halt Zugang zu Breitband-Internet hatten und dementsprechend dann auch sich die Sourcen besorgen konnten. Ja, es waren kleine Firmen, aber mit der Zeit haben sie sich dann halt Büro beschafft, Werbung gemacht, dann im aufkommenden Internetboom eben auch viele Investoren angelockt und ja, als die Dotcom-Blase dann geplatzt ist, sind einige Firmen eingegangen, andere wurden von Finanzgruppen aufgekauft oder amerikanischen Unternehmen. Ja, und übrig geblieben sind die großen kommerziellen Distributoren, die wir heute kennen, Red Hat, Novell und dann halt noch die großen Freien, wie zum Beispiel Debian.
Was heißt jetzt aber im Kern wirklich freies oder freie Software? Weil wenn ich die irgendwo runterlade und cracke, dann ist sie auch erstmal irgendwie frei.
Also ich glaube, an dem Beispiel vorhin, was mit dem der Spruch mit dem Bier, kann man das vielleicht nochmal ganz gut erläutern. Also es geht wirklich darum, dass man ein paar Freiheiten hat. Man spricht da immer von vier Grundfreiheiten, die man zusammen mit der Software sozusagen bekommt, als Garantie, dass man diese Software modifizieren darf, weiterverteilen darf und auch die modifizierten Varianten weiterverteilen darf, was juristisch gesehen eben nicht durch die ersten beiden Dinge gedeckt ist, was vor allem für Leute, die sich eben gerne tiefer, nähergehend mit dem Rechner beschäftigen, sehr interessant ist, sich da reinzusteigern und mal zu schauen, was steckt eigentlich hinter so einer Software, hinter so einer Oberfläche. Aber auch für Firmen, die jetzt Investitionsschutz zum Beispiel brauchen, ist es eben günstig zu wissen, da komme ich jederzeit ran und kann da vielleicht Leute ransetzen, Auftragsarbeit durchführen lassen, die mir dann Verbesserungen durchführen, um auf das Bier zu kommen. Früher ist ein Bier, sagt man deshalb, weil Bier oft als Freibier verteilt wird, aber das Bier selbst, also wie stelle ich so ein Bier her, diese Rezepte doch in der Hand weniger sind. Es gibt jetzt aber in Dänemark ein wirklich freies Bier, was sowohl Free as in Beer als auch Free as in Speech ist. Das Rezept ist auf irgendeiner dänischen Luke-Webseite veröffentlicht, die ich jetzt gerade nicht kenne, aber wer das Rezept haben will, schreibt am besten eine Mail an die C2-Mailingliste betreff Request for Beer und ich werde dann mal rausschauen gehen, wo das Rezept sich befindet.
Meiner Meinung nach gab es auch mal eine Cola unter der GPI, nicht? Das habe ich auch mal gelesen.
Ja, Open Cola.
Ja, genau, Open Cola.
Ich glaube, wir werden bald die gesamte Getränkeindustrie übernehmen.
Auf dem Camp gab es sogar Open Source Waffeln.
Geil. Ja, also Open Source wird auch schon wieder, in dem Sinne auch schon wieder vom Markt, kann man sehen. Ja, schon wieder so Trendspruch, Trendwort. Ja.
Eine Sache ist halt, dass dieser Gedanke von freier Software man eben schlecht in die materielle Welt übertragen kann. Also wie schon angesprochen wurde, bei der Erstellung oder beim Kopieren von Software entstehen halt keine zusätzlichen Kosten. Und deswegen kann man das einmal erstellen, beliebig kopieren, beliebig auch verteilen, aber für eine Flasche Cola braucht man halt gewisse Menge Rohstoffe und für die nächste Flasche Cola ebenso. Also man muss mindestens immer den Preis der Rohstoffe mit einberechnen.
Gibt es einen Unterschied zwischen frei und Open Source?
Also der Begriff freie Software wurde direkt von Richard Stallman geprägt und wurde auch meist verwendet, eben als Free Software. Aber das Problem war, dass dieser Begriff eben gerade im Englischen nicht eindeutig definierbar ist, weil Free dort eben mehrere Bedeutungen haben kann. Deswegen hat dann Eric S. Raymond den Begriff Open Source geprägt und den mehr an die, ja, an die Wirtschaft gekoppelt. Also um den Businessmen irgendwie den Gedanken von freier Software näher zu bringen, hat er es halt Open Source genannt, um da eine deutlichere Abgrenzung zu dem Begriff Free reinzubringen.
Und wie kriege ich jetzt meine Software als Free Software? Gibt es Lizenzen oder genau, sonst irgendwas?
Ja, also eigentlich die Lizenz ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Als Richard Stallman damals das GNU-Projekt gegründet hat und sich erstmal mit dem Gedanken der freien Software beschäftigt hat, hat er auch eine neue Lizenz erstellt, die GPL, die GNU General Public
License. Ist sicher, dass das schon damals war, weil ich habe heute was davon gelesen, dass der Vorläufer der GPL die Emacs Free License oder sowas in der Richtung war und die gab es erst 1988.
Oh, das kann aber auch sein.
Das Detail.
Ja.
Also heutzutage gibt es die GPL.
Ja, genau.
Und also vor kurzem ist die auch in Version 3 erschienen.
Ist in Version 3 erschienen, was auch für einigen Wirbel gesorgt hat. Aber das ist dann wahrscheinlich noch ein Thema für den späteren Abend. Erstmal zur GPL an sich. Das ist eben eine Lizenz, die den Benutzer Restriktionen auflegt, wie es jede Lizenz tut. Aber in diesem Fall sind die Restriktionen eher dafür gedacht, dem Benutzer Freiheiten oder nicht nur dem Benutzer an sich, sondern auch anderen Benutzern Freiheiten einzuräumen. Dass er eben die Software weiterverwenden darf, den Quellcode, dass er Einsicht in den Quellcode hat, dass er den Quellcode modifizieren darf und die Modifikation auch weitergeben darf.
Ja, die eigentliche Restriktion ist aber, dass man, wenn man Software ausliefert, der Empfänger auch den Source verlangen darf.
Genau. Und dann der wichtigste Punkt an dieser Lizenz generell, die wahrscheinlich auch dann den Erfolg begründet hat, ist, dass sie besagt, Code, der einmal unter der GPL steht, muss, wenn er verändert wird, wiederum unter die GPL gestellt werden. Damit ist sichergestellt, dass Quellcode, der einmal offen ist, für immer offen bleibt und daraus eben dann nicht irgendwie eine Firma sich den Code nehmen kann, Modifikationen vornehmen, den Code wieder als Closed Source weitervertreiben kann.
Deshalb wird sie auch als viral bezeichnet und Microsoft sagt da gerne Krebsgeschwür dazu.
Das kann Microsoft gerne machen, wenn sie wollen, aber es hat ja gezeigt, dass dieser virale Effekt doch für die größere Benutzergemeinde mehr Vorteile bringt als ein geschlossenes Betriebssystem.
Es gibt ja dann noch eine andere Lizenz, die MIT-Lizenz, die Microsoft, glaube ich, besser mag. Die hatten ja da auch von, war es sogar NetBSD oder OpenBSD, in IP-Stack am Anfang mal in ihr Windows eingebaut.
Es ist auf jeden Fall von dem 4.3-BSD abgeleitet, dieser IP-Stack, der in Windows NT bzw. Windows 2000 dann drin ist.
Ja, Moment mal, geht es jetzt um die MIT oder die BSD-Lizenz? Oder ist das das Gleiche?
Das ist die gute Frage. Ist ähnlich.
Also von der Rechtsgrundlage dürfte sie soweit ähnlich sein. Sie besagt halt, dass Quellcode, der unter der BSD-Lizenz steht, genommen werden darf, Veränderungen vorgenommen werden dürfen, der Quellcode dann aber nicht mehr mitgegeben werden muss, sondern es ausreicht nur das Programm, das kompilierte Programm auszuliefern. Aber es muss eine Bemerkung noch mit eingefügt werden von dem Originalautor, also dass man eben diese Software verwendet hat.
Das ist manchmal sehr interessant, wenn man sich Dokumentationen von irgendwelchen Software-Appliances oder Hardware-Appliances, irgendwelche Firewalls oder Print-Server oder sowas anschaut und in der Dokumentation dann tatsächlich die Copyright-Vermerke von dem NetBSD oder FreeBSD-Team findet. Das ist dann meistens ein gutes Zeichen dafür, dass dann eben diese Software dort eingeflossen ist.
Wobei nicht jeder Hersteller von diesen Routern und so auch immer den anderen Leuten erklärt, was da drin ist. Es gibt ja mit gplviolations.org ein Projekt, hat mir vorhin schon Harald Welte, der sich darum kümmert, dass eben Software wieder eben unter dem Gedanken der GPL veröffentlicht werden muss, wenn die in bestimmten Geräten wie irgendwelchen WLAN-Routern oder so verwendet wird. Und in Deutschland ist es ja wohl nur mittlerweile so, dass die GPL auch wirklich vor Gericht mal bestätigt wurde. Also dass ein Gericht, ich glaube in Frankfurt war das, bestätigt hat, jawohl, diese Lizenz ist gültig. Ich glaube in den USA steht das noch aus, oder? Da gab es zwar letztens irgendwie mal so eine Rangelei, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Projekt es war, aber die haben dann kurz vorher mit einem Vergleich an der Stelle Schluss gemacht. Also es wird immer wo häufig so als Kritikpunkt genannt, dass keiner weiß, ob die GPL halt.
Ja, aber es wurde schon einige Male durchgesetzt. Und gerade der bekannte Fall von den Routen, eben Linksys, die Linksys WRT 54 G und so weiter. Ja, die hatten Linux und das musste dann freigegeben werden. Und es hat sich ja total zum Selbstläufer dann für Linksys selbst entwickelt, nämlich dass jeder seinen Router mit weiteren Funktionen ausstatten kann. Und damit bekommt das Gerät so einen Mehrwert.
Genau, ist eigentlich ein schönes Beispiel für freie Software.
Machen können.
Für freie Software, also ich fasse mal kurz zusammen, obwohl du alles gerade schon gesagt hast. Linksys, die haben sich gedacht, na, wir können den Entwicklungsprozess abkürzen, nehmen da einen Linux, packen das da drauf, machen hässliches Webinterface obendrauf und verticken das dann. Und irgendwelche Leute sind, glaube ich, sogar über einen Fehler in dem Webinterface in den Router sozusagen eingebrochen und haben dann gesehen, das ist ja ein richtiges Linux, haben rausgefunden, wie man den per TFTP oder so flashen kann und haben dann ihr eigenes Linux drauf installiert. Anfangs war da wohl Linksys auch gar nicht so richtig begeistert davon. Ich weiß, da gab es dann irgendwie mal eine Version, da ging das alles nicht mehr und so. Aber es ist eben genauso. Es hat sich wirklich zum Selbstläufer entwickelt. Es haben viele Leute extra genau dieses Gerät gekauft, weil sie dieses Gerät eben so erweitern konnten, wie sie wollten, weil sie dort halt dazu programmieren konnten oder eigene Programme noch mit installieren konnten. Also als Beispiel, ja, was weiß ich, man kann das Ding dann noch als Druckserver verwenden oder sonst was. Was eben in der originalen Firmware so nicht vorgesehen war.
Ja, und analog dazu warten ja auch jetzt ganz viele Leute auf das erste freie Telefon.
Genau, wo es glücklicherweise mal eine Firma gab, die das Ganze verstanden hat. Anders als zum Beispiel Motorola, die haben, glaube ich, die ersten Telefone mit Linux drauf rausgebracht, die irgendwie dann aber versuchen, dort irgendwie alles abzuschotten, dass man da ja nicht was dazu programmieren kann. Entschuldigung. Und mit OpenMoko gibt es ja dann ein Telefon, wo von Anfang an darauf geachtet wurde, dass man eben die Entwicklergemeinde mit involviert, dass man den Leuten praktisch dasselbe Environment, wie sie es von ihrem Desktop her kennen, dort zur Verfügung stellt, damit eben die Leute dort programmieren können auf dem Ding oder sich halt irgendwelche Software, die es schon gibt, installieren kann. Naja, mal gucken, wenn das Ding dann draußen ist, ob es ein Erfolg wird. Ich denke es ja.
Ganz wichtig bei freier Software ist auch noch, dass man immer die Wahl hat. Man hat zum Beispiel die Wahl zwischen Linux und irgendeiner BSD-Variante oder zwischen KDE und GNOME. Oder zum Beispiel auch bei den Telefonen kann man dann wählen zwischen OpenMoko und Qtopia. Also man hat immer Alternativen zur Verfügung.
Ja, das hat natürlich dann auch die Schattenseiten, dass die Standardisierung zum größten Teil fehlt und gerade proprietäre Anwender, die dann eben Software entwickeln für Linux-Systeme, Probleme haben, ihre Software dann zu deployen auf den einzelnen Systemen, weil sie halt nicht wissen, welchen Desktop benutzt der Anwender, wo in welches Menü muss ich meine Icons einfügen, damit er sie
ja, aber kann, das entwickelt sich ja ziemlich evolutionär, also KDE und GNOME gehen da zum Beispiel sehr aufeinander zu,
ja.
Siehe Dibas oder...
Ist das nicht durch dieses Free-Desktop-Projekt auch jetzt irgendwelche Bemühungen in
Gang? Ja, genau. Dass man das oder Portland heißt es sogar.
Also die Bestrebungen zwischen den Desktops, also zwischen KDE und GNOME zum Beispiel, gemeinsame Schnittstellen zu schaffen, sodass die Anwendungen miteinander gut arbeiten können, zum Beispiel auf den gleichen Datenbestand zugreifen können, das läuft über freedesktop.org. Aber diese Vielfalt, die gerade angesprochen wurde, die ist natürlich auch ein Kommunikationsproblem, was zum Beispiel die Lizenzen angeht, um da nochmal kurz zurückzugreifen. Es ist so, dass man in vieler Literatur dann liest oder in vielen Bemerkungen, dass also darüber auch Unsicherheit verbreitet wird, dass man sagt, es gibt viel zu viele Lizenzen im Free-Software-Bereich oder im Open-Source-Bereich. Und dass das natürlich den Nährboden bereitet für Firmen, die dann ihre eigenen leicht modifizierten Lizenzprogramme, die dann zum Beispiel unter dem Namen Shared Source veröffentlicht werden, ausbreiten können. Wenn man aber sich mal die Strukturen genauer anschaut, da gab es mal eine Analyse, da wurde eine gesamte Distribution automatisiert installiert und alle Lizenzen, die da mitgeliefert wurden, wurden mal durchgecheckt. Und da kam man eben schon auf eine relativ angemessene Struktur. Das sah so aus, dass etwa 70% GPL war, 20% LGPL und der Rest dann BSD, MIT und Mozilla License und was es da nicht noch alles gibt. Also es ist nicht so, dass da ein Wildwuchs herrscht, sondern es gibt einige wenige Grundmodelle für Lizenzen, die man je nach Anforderungen einfach nimmt. Und alles andere sind dann meist herstellerspezifische Lizenzen. Es gibt beispielsweise sogar von CD-ROM-Brennerherstellern eigene Source-Code-Lizenzen, die dann eben unbedingt ihren Namen auf der Lizenz sehen wollten und deswegen keine eigene verwendet haben. Das ist aber nicht ein Problem der Free-Software-Welt, das ist einfach ein Problem der entsprechenden Herstellerwelt.
Außerdem gibt es ja auch noch die Open-Source-Initiative, wenn ich mich recht entsinne, die freien Lizenzen bestätigt in ihrer Freiheit.
Ja, und dieser hat jetzt auch zwei Microsoft-Lizenzen bestätigt, die sind tatsächlich frei. Es gibt aber zwei Lizenzen, die vom Namen her fast genauso heißen und diese sind nicht frei. Auch da ist wieder so ein FUD-Approach, FAT 4 Uncertainty and Doubt. Das Problem ist hierbei ganz einfach, dass also den Leuten suggeriert wird, auf der einen Seite, wir haben hier diese freien Lizenzen, auf der anderen Seite, wir haben diese Lizenzen, die klingen ja fast genauso, nehmt lieber die und letzten Endes lenkt man dadurch wieder vom Thema ab.
Ja, ich denke, es ist wieder Zeit für ein bisschen Musik.
We'll be right back.
zurück bei Panther Radio, heute zum Thema freie Software. Weil wir gerade in der Pause ein bisschen so über andere lustige Sachen geredet haben. Was ich auch vergessen habe bei den News, die... jetzt habe ich vergessen, welche Uni, aber eine große US-Uni, die haben angefangen, ihre Lectures da in YouTube reinzupumpen. Ist auch eine schöne Sache.
Hat YouTube nicht eine Beschränkung, dass die Videos nur 10 Minuten lang sein dürfen?
Oh, da weiß ich gar nicht, wie das da gemacht haben.
Ja, ist halt amerikanisches Vorlesungsformat, das passt schon.
Genau. Aber auf jeden Fall geht es ja um Bildung. Und bei freier Software geht es ja auch, denke ich mal, viel um Bildung. Das Faden passt jetzt nicht, aber da, wo ich eigentlich hinaus will, ist, was begeistert denn so Leute, sich abends hinzusetzen oder auch tagsüber und jetzt zu programmieren und hinterher das Zeug einfach so ins Netz zu kippen und zu sagen, hier Jungs, wenn ihr Mädels natürlich, wenn ihr Spaß habt, benutzt das.
Ja, Fame, würde ich sagen. Einfach nur Fame.
Teils, würde ich sagen. Nein, also ich denke mal, ein großes, also ein Hauptargument ist vor allen Dingen, dass man sich kreativ ausarbeiten kann. Also viele Entwickler, die ich kenne, die jetzt berufstätig sind, die haben mitunter nicht so spannende Jobs. Und wenn die dann nach Hause kommen, dann können die sich eben damit nochmal kreativ vertun, dass sie eben wirklich was Neues erschaffen können und ihre Ideen dort einfließen lassen können. Und ja, für Studenten, Schüler ist es vielleicht eher dann mehr so der Lernaspekt, dass man eben wirklich mal Quellcode von anderen Leuten sieht, dass man dadurch sehr viel lernt, eben wie Probleme gelöst werden von anderen Leuten. Und es hilft natürlich auch, solche Social Skills zu schulen. Also Open Source Projekt ist normalerweise, besteht aus mehr als einem Entwickler. Und da muss man zwangsläufig dann mit anderen Leuten kommunizieren, vielleicht nicht nur in der eigenen Sprache. Meistens wird Englisch verwendet, also muss man dann zwangsläufig eine Fremdsprache lernen. Und ja, auch Organisation,
ja, man sieht immer Projektplanung oder so, genau, was nicht bloß für Software wichtig ist.
Genau, solche Sachen kann man da wunderbar lernen und das bekommt man eben so einfach mit. Aber der eigentliche Spaß ist dann doch das Hacken, dass man halt irgendwie ein Problem gelöst hat und dann natürlich stolz drauf ist, dass man diese Problemlösung anderen Leuten zuteil werden lassen kann.
Na klar, man will halt, dass andere Leute
so
sehen.
Bisschen, genau, so ein bisschen Fame ist schon mit dabei. Und wenn der Name dann irgendwie in einem Programm auftaucht und man weiß, dieses Programm wird auf Abermillionen CDs gebrannt, weltweit verteilt, das ist natürlich schon was, klar.
Bei mir ist es eher Langeweile, weil ich nicht mehr weiß, was ich mit dem Zeug anstellen soll, weil ich da gecodet habe. Und ehe ich das jetzt bei mir noch auf dem Rechner speichere, da kippe ich das irgendwo ins Internet und weiß, ich finde es in 100 Jahren wieder.
Außerdem hat man noch viel bessere Chancen, einen Job zu bekommen, wenn man bei coolen Projekten im Internet zu finden ist.
Ja, da kann ich gleich anschließen. Also man merkt das auch bei vielen Leuten, bei Studenten zum Beispiel, wer jetzt lange Zeit schon beteiligt ist an solchen Projekten, der ist dann einfach auch selbstsicher, was die eigene Entwicklung, Softwareentwicklung angeht, was dann die Bewältigung solcher Aufgaben angeht. Aber man muss dazu auch wissen, Projekt ist nicht gleich Projekt. Es gibt da so diese kleinen Scratching-and-Itch-Projekte, wo dann versucht wird, irgendwo ein kleines Problem zu lösen. Die sind dann meist auch relativ selbstorganisiert. Da muss man sehr viel Eigeninitiative mitbringen. Und es gibt dann diese ganz großen Projekte, 1000 Entwickler oder mehr, die faktisch Selbstläufer sind. Das heißt, auch wenn man sich da mal 1-2 Monate lang nicht mit dem Projekt beteiligt, auch wenn das sehr viele Leute nicht machen, funktioniert das Projekt trotzdem weiter und entwickelt sich weiter. Das ist so ein magischer Aspekt irgendwo an der Stelle.
Und gibt es in den großen Projekten immer Lead-Developer?
Das ist auch unterschiedlich. Also bei den beiden großen Desktop-Projekten zum Beispiel ist es so, dass das KDE-Projekt eigentlich sehr dezentral aufgebaut ist, während das GNOME-Projekt, was als Konkurrenz dafür gegründet wurde, zumindest in der Anfangszeit sehr stark auf einige wenige Personen fokussiert war. Und als die dann wegfielen, kam da erstmal ein großes schwarzes Loch. Da musste erstmal reorganisiert werden, wer ist jetzt für die Release-Planung zuständig, wer ist jetzt dafür zuständig zu entscheiden, ob nun gewisse neue Elemente reingenommen werden in den Desktop oder nicht. Da
und gibt es diese Zuständigkeiten mittlerweile wieder?
Also es gibt eine Wiki-Seite zum Thema GNOME 3.0. Da wird momentan diskutiert, wann sozusagen die Diskussionsphase abgeschlossen sein soll.
Also nein.
Naja, ich glaube...
Es muss immer ein großer Konsens herrschen.
Ja, zur Verteidigung von GNOME muss man sagen, dass GNOME dafür einen relativ guten Release-Zyklus hat. Die haben also einen stabilen Rhythmus von 6 Monaten. Alle 6 Monate kommt da eine neue Version raus. Ich glaube, es gibt kein Projekt, was einfach an allen Fronten perfekt ist, aber es gibt schon sehr viele Projekte, wo man, ja, die man in etlichen Bereichen als Referenz einfach ansehen kann. Gerade bei den großen Projekten ist einfach sehr vieles sehr gut organisiert.
Ja, und gerade beim KD-Projekt, wir hatten so über die Zeit hinweg eben viele Lead-Developer. Das sind dann einfach die Entwickler, die längere Zeit dabei sind, die wissen, wie das ganze System funktioniert und deswegen dann bei Fragen auch Auskunft geben können. Und das sind dann eben zentrale Personen. Die wollten das nicht unbedingt sein, aber sie sind dann halt irgendwie zwangsläufig
geworden. Und sie sind gewählt, oder?
Nein, das ist wirklich gerade beim KDE-Projekt einfach nur der, der die Arbeit macht, und der, der das Wissen hat, der ist dann einfach der Ansprechpartner. Aha. Also, dass wir irgendwie Sterne verteilen oder Ränge oder so, das gibt's
nicht. Einfach nur der Älteste im Dorf,
ja. Ja, sozusagen, genau, wie es früher im Dorf war, der Älteste mit dem meisten Wissen. Ja, aber
zum Beispiel gibt's auch das Debian-Projekt und die wählen ihre Anführer.
Das stimmt, da gibt's dann aber auch immer mitunter viel Knatsch und Tratsch, und das ist auch eine Form, was nun effizienter ist, was besser ist, wird, denke ich, einfach nur mal das Leben zeigen.
Genau. Genau. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal, will ich trotzdem noch ein bisschen drauf rumreiten, Evolution bei freier Software. Was ich eben toll daran finde, ist, dass es viele Programme gibt, die ja irgendwie mal irgendwo an irgendwelchen Stellen neuen Schwung reinbringen, Sachen anders lösen. Und da halt viele Leute immer an solchen Projekten dran rumschrauben, lassen sich halt auch oft viele kleine Projekte oder kleine Softwareprogramme in so ein großes Ding wie so eine Linux-Distribution einfügen. Die können dort bestimmte Dinge lösen, und wenn sie es besser machen als alte Programme, dann werden die dann auch immer mehr benutzt. Also, mal als Beispiel, ne? Früher hat man halt More getippt, um sich Textdateien anzugucken. Naja, und dann ist da immer jemand auf die Idee gekommen, dass das ein bisschen hakelig ist, und hat da eben Alternativen für geschrieben, wie Less zum Beispiel.
The Most.
Und ja, und so ist es eben mit vielen Sachen. Wo sich dann einfach zum Schluss, meistens ist es zumindest so, wirklich das durchsetzt, was am besten funktioniert. Und nicht so, wie das oft bei proprietärer Software ist, wo irgendwer im Marketing der Meinung ist, das verkauft sich jetzt da am besten. Wobei das natürlich auch wieder ziemlich verallgemeinert ist, aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist das schon so.
Der ist ein evolutionäres Modell, würde ich sagen.
Genau, das dauert manchmal ein bisschen länger, kommt aber irgendwie zielsicherer auf einen guten Weg.
Ja, falls unsere Hörer selber an freier Software hacken, dann wollen wir denen noch ein Motto ans Herz legen, nämlich Release Early, Release Often. Denn ich mache das gern so, ich kümmere mich gar nicht um Releases, sondern tue das immer in meine Versionsverwaltung. Aber wenn ich mal ein Release mache, dann finden sich plötzlich viel mehr Leute, die es auch mal installieren und ausprobieren und mir Patches schicken.
Ja, Release-Management ist so ein Thema für sich, also da kann man sich auch damit beschäftigen. Es gibt sogar diverse Veröffentlichungen zum Thema, wie schreibt man freie Software am besten, wie veröffentlicht man die am besten, wo stellt man das Zeug dann hin. Wer sich also generell mal mit dem Thema näher beschäftigen will, dem kann ich diese Veröffentlichung nur ans Herz legen. Es gibt sehr gute schriftliche Erzeugnisse dort von einigen Autoren, wie die früheren Erzeugnisse von Eric Grayman, zumindest die rein technischen von ihm. Über die gesellschaftlichen darf man sich dann streiten, weil die doch einen gewissen Fokus auf ein gewisses Land haben. David Wheeler ist sehr interessant, weil er das auch aus einer System- und Security-Programmierer-Perspektive her berichtet, aber dennoch den gesellschaftlichen Aspekt da nicht vernachlässigt. Und ich denke, wenn man sich da ein bisschen reingelesen hat, kann man innerhalb kürzester Zeit diese Szene verstehen und weiß, worum es geht, und kann sich dann bequem in diverse Mailinglisten einschreiben oder im IRC oder im Silk oder im Java oder wo auch immer die Leute dann anzufinden sind, die Entwickler, in die Kanäle reingehen und mit denen reden, und wird dann automatisch Teil des Projekts.
Wo kriege ich jetzt freie Software her? Also in den Laden gehen scheint ja nicht wirklich zu klappen.
Das kommt auf den Laden drauf an. Also man kann natürlich drauf bestehen. Gerade bei Dresdner Läden sollte man das natürlich tun, damit die auch irgendwann mal auf den Trichter kommen. Ansonsten kommt man halt so ran, dass man sich die Webseiten der Projekte aussucht, wenn man jetzt wirklich die neueste Version haben möchte. Oft bekommt man dann die Version direkt aus dem Versionskontrollsystem. Das heißt, der Entwickler hat die Nacht zuvor noch die letzte Änderung gemacht und man kann es dann am frühen Morgen gleich sich rausholen. Aber die meisten Nutzer werden wahrscheinlich, wie vorhin schon angesprochen, so eine Distribution verwenden, wo die Software dann entsprechend vorkompiliert ist und auch die Abhängigkeiten zwischen den Softwarepaketen. Und das geht mittlerweile in den fünfstelligen Bereich der einzelnen Pakete, was ja auch sehr komplex ist, die natürlich nicht mit berücksichtigt sind.
Bevor uns jetzt dieser Piratensender hier wieder wegschneidet, noch ein Hinweis, wer freie Software sehen möchte. Ich weise nochmal darauf hin, 3. November in Dresden in der neuen Fakultät der Informatik, Linux-Info-Tag.
Zum Ende sollten wir nochmal unsere Gäste vorstellen. Oder wurde das schon gemacht?
Das waren Tobias und Josef.
Vom KDE-Projekt.
Unter anderem, oder?
Ja.
Ich meine, ihr habt ja an anderen Sachen auch mal mit drin.